Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Gestern wurde die AfD in Sachsen zweitstärkste Kraft bei der Landtagswahl, in Thüringen sogar stärkste Partei. Beide Landesverbände gelten laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Es ist ein Vorgang, den man lange Zeit in Deutschland für nicht vorstellbar hielt und den man wohl historisch nennen muss. Die Parteien SPD, Grüne und FDP, die im Bund regieren, verloren deutlich. Sie spielen bei Regierungsbildungen in den beiden Ländern keine oder wohl nur marginale Rollen. Saskia Esken, Co-Vorsitzende der Kanzlerpartei, nannte das Wahlergebnis bitter. Dennoch war sie heute früh im Deutschlandfunk zuversichtlich, dass die Ampelregierung in Berlin hält.
Ganz klar ist für mich, wir haben noch viel vor. Ein Haushalt und damit verbunden auch ein großes Wirtschaftsstärkungsgesetz, das, wo es um Wachstum und Arbeitsplätze geht. Das sind wichtige Themen, die wir vorhaben, das Rentenpaket 2. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin zusammen gut arbeiten.
SPD-Chefin Saskia Esken. Die beiden Wahlen dominieren heute diese Informationen am Abend. Wir berichten aus Erfurt und Dresden und über die bundespolitischen Reaktionen. Außerdem mehr über weitere russische Angriffe in der Ukraine. Der Generalstreik in Israel aus Protest gegen die Regierung ist gerichtlich beendet worden. VW schließt Standortschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Und der Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich um Frankreich. Dort löst der Staat das Bildungsversprechen immer weniger ein. In Thüringen wird sich die Zusammensetzung des Landtags im Vergleich zur letzten Legislaturperiode dramatisch ändern. Das hervorstechendste, die AfD, deren Landesverband in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt, wird mit 32,8% der abgegebenen Stimmen mit Abstand stärkste Kraft im Land. Da alle anderen im Landtag vertretenen Parteien nicht mit dieser Partei koalieren wollen, richten sich die Blicke auf Mario Vogt. Der CDU-Chef in Thüringen ist zweitstärkste Kraft im Landtag und hätte nach jetzigem Stand nur mit BSW und Linken eine absolute Mehrheit. Gewaltige Probleme. Fanny Buschert berichtet.
Die AfD hat immer noch zu viel, überhaupt gar keine Frage. Aber dass es am Ende gelungen ist, trotzdem eine sehr deutliche Mehrheit unabhängig von der AfD möglich zu machen, ist trotzdem ein politischer Erfolg.
Reflektiert Katja Wolf das Ergebnis der Thüringer Landtagswahl heute Morgen im Deutschlandfunk. Ihre Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, ist in Thüringen aus dem Stand heraus drittstärkste Kraft geworden. Auf Platz 2 ist mit 23,6% die CDU gelandet. Die beansprucht nun die Regierungsbildung für sich.
Das Wahlergebnis bleibt trotzdem eine politische Herausforderung. Und wir begreifen das als CDU auch als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU. Und wir werden jetzt auch die Gespräche dazu führen, dass es in Thüringen eine vernünftige Regierung gibt.
So der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt am gestrigen Wahlabend. Eine vernünftige Regierung, da ist man sich in Thüringen weitestgehend einig, sollte im Gegensatz zur bisherigen rot-rot-grünen Minderheitsregierung eine parlamentarische Mehrheit hinter sich versammeln können. Ein Zusammenschluss von CDU, BSW und SPD würde diese Mehrheit im Parlament allerdings um eine Stimme verpassen. Als Ergänzung müsste die Linke mit ins Boot geholt werden, als Koalitions- oder Duldungspartner. Doch dem steht ein Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU im Weg, nachdem die Partei nicht mit der Linken zusammenarbeiten darf, betont die CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien gegenüber dem Sender Phoenix.
Der Beschluss hat Wirksamkeit und ich höre im Moment auch keine ernsthaften Stimmen, die sagen, der müsste aufgehoben werden. Und deshalb wird auch Mario Vogt im Rahmen dieser Beschlusslage seine Gespräche, die er führen wird, aufnehmen.
Die Linke rund um den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow signalisiert Offenheit für Gespräche mit der CDU, sagt die Thüringer linken Co-Chefin Ulrike Grosse-Rötig gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wissen Sie, Politik in Thüringen machen bedeutet, immer mit allem zu rechnen. Nichts ausschließen zu können und immer mit allem zu rechnen, auf alles, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Die Partei wolle jede demokratische Verantwortung wahrnehmen. Doch auf der Suche nach einer Regierungsmehrheit gibt es nicht nur gegenüber einer Zusammenarbeit mit der Linken Vorbehalte. Thüringens Innenminister und SPD-Spitzenkandidat Georg Mayer will erstmal abwarten, wie das BSW in Thüringen mit Forderungen umgeht, die eigentlich die Bundespolitik betreffen.
Das hat in einem Koalitionsvertrag nichts zu suchen, dass da Beschlüsse oder beziehungsweise beziehungsweise Maßgaben drinstehen, wie wir uns zu Stationierungsbeschlüssen verhalten sollen, die wir nicht beeinflussen können.
Ausgeschlossen aus jeglichen Koalitionsüberlegungen ist währenddessen die AfD. Mit dem Wahlsieger möchte keine andere Partei zusammenarbeiten. Den Weg in die Thüringer Landesregierung fordert AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel im Morgenmagazin des ZDF.
Aber der Wähler hat ganz klar entschieden und er möchte eine Regierungsbeteiligung der AfD haben. Wir binden 30% der Wähler und das kann man nicht ignorieren. Und wir müssen auch festhalten, dass ohne die AfD keine stabile Mehrheitsbildung möglich ist.
In welcher Zusammensetzung auch immer. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierungsbildung nach der Thüringer Landtagswahl noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird.
Fanny Buschert über die schwierige Regierungssuche in Thüringen. Auch in Sachsen wird die Regierungsbildung nicht leicht. Um auf die absolute Mehrheit der Stimmen im Parlament zu kommen, muss Ministerpräsident Kretschmer, dessen CDU mit 31,9% stärkste Kraft wurde, wohl neue Wege gehen. Für sein bisheriges Bündnis mit SPD und Grünen gibt es keine absolute Mehrheit mehr. Die auch in Sachsen als rechtsextremistisch eingestufte AfD kommt als Koalitionspartner für ihn nicht in Frage. Also blickt Kretschmer auf die Chance einer Koalition mit SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Alexander Moritz beginnt seinen Beitrag mit Stimmen aus der sächsischen CDU.
Ich glaube, es wird im Ergebnis langer Gespräche möglich sein, im Freistaat Sachsen eine Mehrheitsregierung im sächsischen Landtag zu bilden.
Verhaltener Optimismus bei Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Vormittag in Dresden. Bei der Landtagswahl war die CDU in Sachsen nur knapp vor der AfD gelandet. Umso vehementer beanspruchen die Konservativen den Auftrag zur Regierungsbildung.
Michael Kretschmer hat den Auftrag bekommen, dieses Land auch in Zukunft zu führen, für die nächsten 5 Jahre Stabilität zu geben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und auf diesen Weg werden wir uns in den nächsten Tagen in aller Ruhe machen.
Dafür werde die CDU das Gespräch mit dem bisherigen Koalitionspartner SPD suchen, ebenso wie mit dem neu im Landtag vertretenen Wagenknecht-Bündnis BSW.
Wir werden jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch intensiver kennenlernen, welche Vorstellungen auch innerhalb dieser Partei vorhanden sind.
Ein Zusammengehen mit dem BSW ist innerhalb der CDU umstritten, wegen Wagenknechts pro-russischer Positionen ebenso wie wegen ihrer kommunistischen Vergangenheit. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer trat bei einer Pressekonferenz in der CDU-Bundesparteizentrale in Berlin verbal auf die Bremse.
Wir sind meilenweit von Koalitionsverhandlungen entfernt. Wir sind auch überhaupt nicht in Sondierungsgesprächen.
Doch die dürfte es bald geben. Das BSW sei offen für Gespräche, unterstreicht der sächsische Co-Landesvorsitzende Jörg Scheibe und formuliert landespolitische Vorstellungen seiner Partei.
Wir setzen uns ganz sehr dafür ein, dass es einen Corona-Untersuchungsausschuss gibt, um diese Zeit nochmal ordentlich auszuwerten und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig.
Weitere Politikvorhaben skizziert der BSW-Chef eher grob. Ein Landespflegegesetz, Bürokratie eindämmen, Fördermittel für Unternehmen leichter auffindbar machen. Daneben verlangt das BSW, was Scheibe Friedensproblematik nennt, ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.
Wir wollen auf jeden Fall mit möglichen Koalitionspartnern vereinbaren, dass die Landesregierung über den Bundesrat eine entsprechende Initiative startet, um die Bundesregierung aufzufordern, dort diplomatisch aktiv zu werden.
Es gibt überhaupt keinen juristischen Weg, als Landesregierung über den Bundesrat eine Bundesregierung zu Friedensverhandlungen zu nötigen,
entgegnet Sachsens SPD-Vorsitzender Henning Hohmann. Zumal Deutschland nicht im Krieg ist, Verhandlungen über einen Waffenstillstand von Seiten Russlands oder der Ukraine ausgehen müssten. Er sei skeptisch, was ein Zusammengehen mit dem BSW angeht, so Hohmann.
Der Kurs von BSW ist völlig unklar. Da hat sich von gestern auf heute nichts verändert. Es gibt große Lücken im Programm, insbesondere was die sächsische Landespolitik angeht. Wir wissen nicht, wie sie zum Thema Tariflöhne, zum Thema Bildungszeit, zum Thema Vergabegesetz steht. Das sind natürlich für die SPD besonders wichtige Themen.
Grundsätzlich hat die SPD aber schon vor der Wahl klargemacht, für eine Koalition zur Verfügung zu stehen. Die AfD tritt in Sachsen heute eher zurückhaltend auf. Während AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel in Berlin den anderen Parteien vorwirft, durch das Ausschließen von Gesprächen mit der AfD den Wählerauftrag zu ignorieren, präsentiert sich Sachsens AfD-Generalsekretär Jan-Oliver Zwerg in Dresden genügsamer.
Dennoch stehen wir immer für Gespräche bereit Die CDU und die AfD zusammen wären überaus stabil.
CDU-Generalsekretär Dirks weist das umgehend zurück und stellt klar, die AfD sei keine bürgerliche Partei.
Für uns gibt es mit der AfD keine Zusammenarbeit und das hat natürlich auch Bestand.
Den Begriff Brandmauer will Dirks und die Führung der sächsischen CDU allerdings hinter sich lassen. Am Montagabend trifft sich der Landesvorstand der sächsischen CDU zur Wahlanalyse, ebenso die Entscheidungsgremien der anderen Parteien. Mit oder ohne Koalition, der neu gewählte Landtag muss bis Ende des Monats zum ersten Mal zusammentreten.
Alexander Moritz berichtete. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen strebt die CDU also an, eine Regierung zu bilden. Gegenüber Bündnissen mit der AfD gibt es bei der Union einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir haben es gehört und beide Unionsspitzenkandidaten wollen dem auch folgen. In beiden Ländern müsste sich die Union aber für eine absolute Mehrheit auch auf die neue Partei BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, stützen. In Thüringen sogar nach jetzigem Stand zusätzlich auf die Linke, der gegenüber eigentlich auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss besteht. Wie reagiert also die Bundes-CDU? Ann-Kathrin Büsker.
Stärkste Kraft in Sachsen, zweitstärkste Kraft in Thüringen. CDU-Parteichef Friedrich Merz gab sich heute zufrieden.
Das ist ein ordentliches Wahlergebnis.
Doch die Wahlergebnisse stellen seine Partei auch vor Herausforderungen. Wollen Michael Kretschmer und Mario Vogt Ministerpräsidenten bleiben bzw. werden, müssen sie neue Bündnisse eingehen. Zum Beispiel mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Bundesparteichef Friedrich Merz war heute bemüht, Distanz zu wahren.
Ich habe ein Gefühl oder ein Blick auf die Person Sahra Wagenknecht. Wer sich sonst noch in diesem Bündnis zusammengefunden hat, kann ich überhaupt nicht beurteilen.
Das BSW sei eine Blackbox. In diese hineinzuschauen sei aber Sache der Landesverbände. Und die werden das auch tun, wie Thüringens CDU-Chef Mario Vogt deutlich machte.
Wir bewegen uns hier in einer neuen Situation. Und ich glaube, es ist einfach ein Gebot der politischen Klugheit, jetzt das genau zu bewerten und auch zu schauen, was ist möglich.
Und Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte,
wenn es irgendwann zu einer Zusammenarbeit kommt, bedeutet das nicht, dass man seine eigenen Positionen aufgibt. Es ist eine, wenn dann, Verantwortungsgemeinschaft. Und man klärt die Dinge, die man gemeinsam für richtig hält, auf die man sich verständigen kann und wird bei den anderen Punkten festhalten, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
Nicht vollkommen in Ordnung ist für die CDU-Spitze aber weiterhin eine Koalition mit der Linkspartei. Merz verwies dazu auf den Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU in Bezug auf die Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei schon vor Jahren beschlossen hat.
Der Beschluss gilt und damit umzugehen wird dann auch Sache der beiden Landesverbände in Sachsen und in Thüringen sein.
Nur in Thüringen ist keine Mehrheit ohne die Linkspartei oder zumindest Mandatsträger dieser Partei möglich. Im Deutschlandfunk warb Mario Chaya, ehemaliger CDU-Generalsekretär, dafür, eine solche Zusammenarbeit möglich zu machen. Aus seiner Sicht hätte die CDU dieses Bündnis schon bei der letzten Landtagswahl mit Bodo Ramelows Linkspartei eingehen sollen.
Jetzt muss dieser Weg so gegangen werden und ich hoffe, dass es jetzt keine falschen und ahnungslosen Belehrungen aus dem Westen für die Koalitionsbildung in Thüringen und Sachsen gibt.
Die CDU argumentiert stets damit, dass die Linkspartei eine Nachfolgepartei der SED sei. Chaya jedoch betont,
die Linken sind nichts anderes als eine besondere Ausprägung ostdeutscher Sozialdemokratie.
Michael Kretschmer hingegen unterstrich die Bedeutung des Unvereinbarkeitsbeschlusses. Will die CDU die Regierungsverantwortung in Thüringen und Sachsen, so stehen ihr auch intensive interne Gespräche bevor. Und in eben dieser heiklen Lage für die Zukunft der Partei machte heute CSU-Parteichef Markus Söder noch ein ganz anderes Fass auf, die Kanzlerfrage. Auf dem Gillermoos in Abensberg, einem bayerischen Volksfest, erklärte Söder, wie das Prozedere zur Kandidatenkür zwischen CDU und CSU-Vorsitz aus seiner Sicht abzulaufen hat.
Und wir werden aus diesen zwei Vorsitzenden einen Kandidaten machen. Es wird definitiv laufen anders als 2021. Damals war es nämlich schlicht und einfach der falsche Kandidat. Für mich ist Ministerpräsident das schönste Amt, aber ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen.
Gefragt, wann diese Frage geklärt werden soll, erklärte Friedrich Merz heute.
Wir haben immer gesagt, im Spätsommer. Der Spätsommer hat gerade angefangen, aber der ist noch nicht zu Ende.
Ann-Kathrin Büsker über die K-Frage der Union und die schwierige Suche der CDU nach Koalitionspartnern in Sachsen und Thüringen. Und dann waren da ja noch die Ampelparteien. Die FDP flog deutlich aus beiden Landtagen. Die Grünen sind nur noch in Dresden im Parlament, nicht mehr in Erfurt. Und die SPD ist in beiden Bundesländern nur einstellig. Alle Nachwahlbefragungen hatten ergeben, dass bei den Wählern in beiden Ländern auch die große Unzufriedenheit mit der Regierung in Berlin eine große Rolle gespielt hatte. Frank Kapellan mit Reaktionen von und über die Ampel.
Es wird ungemütlich für den Kanzler, noch ungemütlicher. Der Kelch, dass seine SPD erstmals aus einem Landesparlament fliegen würde, ist an Olaf Scholz vorbeigegangen. Ein Aufstand aus den eigenen Reihen ist erst einmal unwahrscheinlicher geworden, doch es dürfte ihm schon reichen, was er von der Opposition zu hören bekommt.
Es ist ja absurd, dass die SPD sich darüber freut, über 5% gekommen zu sein. Olaf Scholz ist das Gesicht des Scheiterns,
meint Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Und CSU-Chef Markus Söder sieht in der Ampelkoalition nur noch eine rauchende Ruine. Södern statt zögern ist jetzt gefragt, meint Hessens christdemokratischer Ministerpräsident Boris Rhein mit Blick auf die Migrationspolitik. Erste an den Kanzler gerichtete Rücktrittsforderungen kommen aus der Union, von der AfD ohnehin.
Der Wähler will Neuwahlen auch im Bund haben. Dementsprechend sollte der Kanzler Olaf Scholz die Koffer packen.
Doch diesen Gefallen wird er AfD-Chefin Alice Weidel wohl kaum tun. Wir haben noch einiges vor, betont die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und verspricht zugleich, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Dazu gehört auch, dass wir uns wieder mehr Zeit nehmen, unsere Politik zu erklären und dafür zu werben.
Das allerdings kann einen kaum überzeugen, der von vielen als das eigentlich größte Problem der Ampel betrachtet wird, weil er immer wieder nach Profilierungsmöglichkeiten suche. In Thüringen und Sachsen ist seine FDP nahezu unsichtbar geworden. Umso lauter reagiert Parteichef Christian Lindner.
Ich kann nicht mehr hören, wenn dann gesagt wird, wir müssten den Bürgerinnen und Bürgern dies noch besser erklären und wir müssten auch noch besser kommunizieren.
Nein, er wolle keinen Bruch der Koalition, betont der Finanzminister. Wir müssen jetzt liefern, erklärt Lindner und verweist auf die Flüchtlingspolitik der Ampel.
Insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Die Leute wollen nicht mehr hören, was alles rechtlich nicht geht. Die Leute haben damit fertig. Sie wollen eine Lösung sehen.
Ob die Grünen schnelle Lösungen nicht doch noch bremsen, wird sich möglicherweise beim morgigen Migrationsgipfel schon abzeichnen. Olaf Scholz jedenfalls ist zum Erfolg verdammt. Bei Leistungskürzungen für Asylbewerber und verschärften Abschiebungen folgt ihm sein Vizekanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Unklar bleibt aber, inwieweit er sich gegen Widerstand aus den eigenen Reihen wird durchsetzen können. Wir wollen weiter regieren, bekräftigt die grüne Parteichefin Ricarda Lang.
Aber wir sind auch der Meinung, dass es nicht reicht zu sagen, wir müssen einfach ein bisschen besser kommunizieren, einfach ein bisschen besser erklären, sondern wir müssen schon anerkennen, dass diese Regierung es bisher nicht geschafft hat, dem Land die Stabilität zu geben, die es verdient und dass wir, wenn wir daran arbeiten wollen, dafür auch etwas ändern müssen.
Ob sich das bis zu den nächsten Wahlen in knapp 3 Wochen in Brandenburg noch wird ändern lassen, scheint fraglich. Dietmar Woidke, sozialdemokratischer Ministerpräsident des Landes, hat jedenfalls Wahlkampfhilfe und gemeinsame Auftritte mit dem Kanzler dankend abgelehnt.
Frank Kapellan. Die Landtagswahlen sind heute auch Thema in unserem Podcast Der Tag und in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die AfD, die in Thüringen stärkste Kraft und in Sachsen zweitstärkste geworden ist, sorgt auch im Ausland für Reaktionen. Der tschechische liberale Regierungschef Jalasch schrieb zum Beispiel auf X: Die Stärkung radikaler und extremer politischer Bewegungen in Deutschland sei weder für Deutschland noch für uns gut. In Österreich, wo Ende des Monats gewählt wird, schaute man auch interessiert auf die Landtagswahl. Christian Stocker, Generalsekretär der regierenden ÖVP, sprach von einer alarmierenden Stärkung der extremen Ränder. Ganz anders, erwartungsgemäß, die Reaktionen aus Russland auf die AfD-Erfolge, Silke Dietrich.
Der Sieg der AfD, eine politische Sensation. So wird es zumindest im ersten Kanal verkündet, dem größten staatlichen TV-Sender in Russland. Die Moderatoren betonen auch immer wieder den Russlandkurs der AfD. Gegen Sanktionen, zurück zu alten Handelsbeziehungen. Der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, schreibt auf Telegram, die Deutschen hätten Bundeskanzler Scholz mit diesen Wahlen deutlich gesagt, geh weg. Seine Regierung sei unpopulär, auch in anderen Teilen Deutschlands. Es sei offensichtlich, so schreibt Wolodin weiter, dass die Entwicklung Deutschlands und die Lösungen der Probleme für die Bürger für Scholz keine Priorität hätten. In den russischen Nachrichtensendungen werden auch Demonstrationen aus Deutschland gezeigt. Demos gegen den Krieg und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wichtig für den ersten Kanal wohl auch zu erwähnen, dass auf der Wahlparty der AfD keine Journalisten zugelassen wurden. Diese hätten zuvor, so wörtlich, zu viel Gift über die Partei verbreitet.
Und Altbundeskanzler Gerhard Schröder meldete sich dann heute auch zu Wort. Er nannte das Ergebnis seiner Partei bei den Landtagswahlen katastrophal und er kritisierte, dass die SPD mit dem Begriff Zeitenwende in Bezug auf das Verhältnis zu Russland einen Fehler gemacht hat. Für Zivilisten in der Ukraine, die auch heute unter russischen Raketenangriffen litten, werden solche Worte womöglich zynisch klingen. Andrea Bär.
So klingt der frühe Montagmorgen des Schulbeginns in Kiew. Es herrscht landesweit Luftalarm und heftige Explosionen reißen die Menschen aus dem Schlaf. Dieses Mal lässt Moskau mehrere Regionen mit 35 Raketen unterschiedlichen Typs und mehr als 20 Drohnen iranischer Bauart angreifen. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zerbersten auch in zwei Schulen die Fenster. Die Kiewer Schule 234 bereitet aufgeregten Erstklässlern wie Sophia Maljar dennoch einen gebührenden Empfang. Der erste Schultag beginnt auch für die knapp Sechsjährige mit einer Schweigeminute für die gefallenen Soldatinnen und Soldaten. Dann klingeln traditionell die Schulglocken. Das kleine Mädchen freut sich auf neue Freunde und tolle Lehrer. Die Angriffe der Nacht seien laut gewesen, sagt sie. Es war eine schwierige Nacht für unser ganzes Land. Heute Morgen waren wir im Schutzraum. Das Kind hat nicht geschlafen und gähnt nun die ganze Zeit, sagt Sophias Vater Alexander Malja. Er wünscht sich, dass seine Tochter in Ruhe und spielerisch lernen kann, mit wenig Luftalarm, der den Unterricht unterbricht und alle in den Keller zwingt. Sophias Lehrerin Nina Vassiljeva kennt das inzwischen zu Genüge. Wenn man Schulanfänger, die noch nichts wissen und verstehen, in den Schutzraum bringen muss, ist das ein Stress. Ich hoffe, dass wir damit zurechtkommen. Vielleicht gibt es in diesem Jahr nicht so oft Alarm. Wir hoffen das Beste. In der Ukraine werden immer mehr unterirdische Schulen gebaut und die erste entstand in der Metro in Kharkiv, wo am Montag ebenfalls der Unterricht begann. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende trugen traditionelle Wischiwanka-Blusen und Hemden, Lehrerin Inna eine in Blau. Ich bin sehr dankbar, dass ich Erstklässler offline unterrichten kann, denn ehrlich gesagt konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie soll ich denn einem Kind online schreiben, lesen und rechnen beibringen. Jetzt kann ich dem Kind in die Augen sehen, die Wärme der Hände und Augen der Kinder spüren. Zur Schule gehen, das ist für Kinder und Jugendliche in front- und russlandnahen Grenzregionen nicht mehr machbar. Auch in Pokrovsk ist ein Schulbesuch unmöglich geworden. Die russischen Invasoren sind bis auf wenige Kilometer an die Stadt im Donbass herangerückt. Na, guten Morgen, kommentiert eine Bewohnerin sarkastisch eine Explosion. Auch Oksana Chebotajewa verlässt Pokrovsk und geht mit ihrer Familie nach Odessa. Wir wollen nicht erst weg, wenn uns schon die Kugeln in den Ohren pfeifen. Mein Sohn war seit fast 3 Jahren nicht mehr in der Schule und hatte keinen Kontakt mehr zu anderen Kindern. Tausende Kinder hätten seit dem Beginn der russischen Großinvasion keine Schule mehr von innen gesehen. Das ergab eine aktuelle Studie der Kinderschutzorganisation Save the Children. In diesem Zeitraum seien zudem fast 3.800 Bildungseinrichtungen beschädigt und mehr als 360 zerstört worden, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets. Explosionen haben auch diesen Schulbeginn in der Ukraine überschattet. Und die Kiewer Lehrerin Nina Vassiljeva drückt aus, was wohl alle denken. Ich wünschte, es gäbe keinen Luftalarm mehr. Das ist mein einziger Wunsch.
Andrea Bär aus Kiew und wir gehen in den Nahen Osten. Bei der gestern gestarteten Impfkampagne im Gazastreifen gegen Polio sind bereits 86.000 Kinder geimpft worden. Israel stellte dafür seine Angriffe weitgehend ein. Noch bis morgen sollen die Schutzimpfungen weitergehen. In Israel selbst beschäftigte aber heute vor allem ein landesweiter Ausstand die Menschen, der allerdings kürzer lief als geplant. Julio Segador.
Der Generalstreik in Israel ist beendet. Ein Arbeitsgericht ordnete an, den Streik bis 14.30 Uhr israelische Ortszeit zu beenden. Die Gewerkschaften wollten die Arbeit bis ursprünglich 18 Uhr niederlegen. Als Grund gab das Gericht in Bat Yam an, es handle sich um einen politischen Streik, der so nicht erlaubt sei. Der Chef des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut Bar David erklärte, er respektiere die Entscheidung des Gerichtes. Gleichzeitig verteidigte er die Maßnahme, die am Morgen begonnen hatte. Der Solidaritätsstreik sei eine wichtige Maßnahme gewesen. Trotz aller Versuche, Solidarität als politisch darzustellen, hätten Hunderttausende Bürger mit den Füßen abgestimmt, so der Gewerkschaftsführer in einer Erklärung. Vertreter der rechtsextremen Regierungsparteien begrüßten die Entscheidung dagegen. Finanzminister Smotrich sprach von einem illegalen Streik. Man werde keinen Schaden für die israelische Wirtschaft zulassen und damit den Interessen der Hamas dienen. Seit dem Morgen hatten sich landesweit viele Einrichtungen und Unternehmen an dem Streik beteiligt. Der Flughafen war dabei am Vormittag 2 Stunden weitgehend lahmgelegt worden. In vielen Städten standen Schulen, Kindergärten und Universitäten still oder arbeiteten nur mit großen Einschränkungen. Ebenso Banken und Transportunternehmen. Mit dem Streik sollte Druck auf Premierminister Netanyahu ausgeübt werden, damit er einem Deal zur Freilassung der verbliebenen Geiseln zustimmt.
Und noch einmal zurück ins Inland. Bei Volkswagen läuft es derzeit nicht rund. Europas Autokonzern Nummer 1 muss sparen. Das ist schon länger bekannt, doch heute liefen Schockwellen durch die Belegschaft in Wolfsburg und anderswo. Warum, weiß Matthias Zimmermann.
Das gab es seit Jahrzehnten nicht bei Volkswagen. Die Konzernspitze schließt nach eigenen Angaben Werksschließungen in Deutschland nicht aus. Welche Standorte betroffen sein könnten, dazu machte Volkswagen aber bisher keine Angaben. Eine weitere Zäsur: Das Unternehmen plant, die Jobgarantie aufzukündigen. Damit würde die seit 30 Jahren bestehende Beschäftigungsgarantie fallen. Das heißt, dass voraussichtlich ab dem kommenden Jahr betriebsbedingte Kündigungen möglich wären. Der VW-Betriebsrat kündigte erbitterten Widerstand an. Mit ihr werde es keine Standortschließungen geben, so VW-Betriebsratschefin Cavallo. Sie wirft dem Vorstand Versagen vor. Rückenwind bekommt der Betriebsrat von der IG Metall. Die Gewerkschaft spricht von einem unverantwortlichen Plan, der, so wörtlich, die Grundfesten von VW erschüttere und Arbeitsplätze sowie Standorte massiv bedrohe. Schon länger versucht VW durch einen harten Sparkurs vor allem die Gewinne zu steigern. Mit den bisher ergriffenen Maßnahmen konnten die Ziele aber nicht erreicht werden.
Und zum Abschluss noch nach Brüssel zu einem ganz anderen Thema. Der Europäische Rechnungshof hat Verzögerungen bei der Auszahlung der Corona-Hilfsgelder bemängelt. Daneben mahnen die Prüfer, dass einige Gelder offenbar in Projekte geflossen sind, die zu scheitern drohen. Peter Kapern weiß mehr.
Seit 2021 gibt es ihn, den Europäischen Corona-Wiederaufbaufonds. Es war das erste mit gemeinsamen Krediten finanzierte Programm der Europäischen Union. Aber nicht nur das.
Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt mehr als 700 Milliarden Euro über 6 Jahre. Damit ist dieser Fonds mit Abstand der größte, den die EU je aufgelegt hat,
sagt Matthias Beermann, der Sprecher des Europäischen Rechnungshofes. Mit dem Investitionsprogramm sollen die ökonomischen Schäden behoben werden, die die Corona-Pandemie hinterlassen hat. Der größere Teil der Gelder wird den Mitgliedstaaten als Zuschuss gewährt, der kleinere Teil als Kredite. Die Mitgliedstaaten mussten dafür mit der EU-Kommission gewissermaßen Verträge aushandeln, in denen festgelegt wurde, in welche Projekte sie investieren sollen. Gleichzeitig mussten sie sich zu maßgeschneiderten Reformprogrammen verpflichten und exakte Zwischenschritte für die Umsetzung ihrer Projekte festlegen, die sogenannten Milestones. Jetzt, nach 3 Jahren, also der Hälfte der Laufzeit, hat der Europäische Rechnungshof die bisherige Umsetzung des Wiederaufbaufonds unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Eher ernüchternd.
Wir sehen, dass einiges von diesem Geld an die verschiedenen EU-Staaten schon ausgezahlt wurde. Aber das geht eben nur sehr, sehr langsam.
Bis Ende 2023, also zur Hälfte der Laufzeit, waren erst 29% der Mittel ausgezahlt worden. Und nur die Hälfte davon hatte auch die Endempfänger erreicht, also all jene Unternehmen, Behörden, Einrichtungen und Institutionen, die die konkreten Projekte auf die Beine stellen. Die Rechnungsprüfer haben dafür ein ganzes Bündel von Ursachen ausgemacht. Mal fehlte es an der notwendigen Manpower in der Verwaltung, mal mussten die vertraglichen Abmachungen über Reformen und Milestones überarbeitet werden, etwa weil die Inflation die ursprünglichen Planungen über den Haufen geworfen hatte. Und nun schwant den Rechnungsprüfern Übles.
Denn den nationalen Regierungen läuft die Zeit davon.
Die Gefahr steigt, dass begonnene Projekte bis zum Ende der Programmlaufzeit 2026 nicht abgeschlossen werden können, die Investitionen also verloren sind. Oder dass Mitgliedstaaten beim Versuch, genau dies zu verhindern, das Geld ohne wirksame Kontrollen ausgeben. Damit steigt die Gefahr des Missbrauchs. Deshalb müsse die EU-Kommission, die den Wiederaufbaufonds steuert, sofort eingreifen.
Und dazu gehört aus unserer Perspektive auch eine Diskussion über die Frage, ob die Laufzeit des Corona-Fonds verlängert werden sollte,
sagt Matthias Beermann. Genau das aber wird bislang von der Kommission ausgeschlossen.
Peter Kapern über die Mahnungen des Europäischen Rechnungshofs dazu, wie die Gelder des Corona-Aufbaufonds ausgezahlt werden oder eben auch nicht. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels am Mikrofon im Namen des gesamten Abendteams. Ihnen noch einen sehr angenehmen Abend.